Deutschlandfunk. Hintergrund.
30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Ein anderer Blick wird möglich. Eine Sendung von Ann Tran.
Montag, der 24. August 1992. Es ist Nacht. Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen, keine 10 Kilometer vom Ostseestrand entfernt, steht ein Hochhaus mit großem Sonnenblumenmosaik in Flammen. Auf der Wiese davor hatte sich seit Tagen ein gewaltbereiter Mob versammelt. Hunderte skandieren rechtsextreme, rassistische Parolen. Tausende schauten zu und applaudierten.
Auch wenn es 30 Jahre her sind, sind die Bilder im Kopf und kriege ich auch nicht wieder raus. Und das waren also die 2 Stunden in meinem Leben, die schwierigsten für mich gewesen sind.
Wolfgang Richter war damals Ausländerbeauftragter der Hansestadt. Er beobachtet die unerträglichen Zustände vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylsuchende, kurz ZAST, seit Monaten. Es fehlen Unterbringungsmöglichkeiten und Personal, das Asylanträge zügig bearbeitet. Die Folge ist, draußen auf der Wiese, mitten im Wohngebiet, kampieren Menschen bis zu einer Woche, vor allem rumänische Roma, die in Deutschland Asyl suchen. Sie haben kein Dach über dem Kopf, kein Geld und keine Toiletten. Ihre Notdurft verrichten sie im Wohngebiet. Es stinkt, Müll sammelt sich. Der Unmut bei der, wie man hier sagt, Lichtenhägener Bevölkerung steigt. Wenige Tage vor den Ausschreitungen am Sonnenblumenhaus erscheint auf der Titelseite der Lokalzeitung folgender Text.
Anonymer Anrufer kündigt heiße Nacht an. Gerät das Asylantenproblem außer Kontrolle? In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wolle man in der Nähe der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber, ZAST, in Rostock-Lichtenhagen, Ordnung schaffen. Er spreche für eine Interessengemeinschaft Lichtenhagen, die der angeblichen Untätigkeit des Senates überdrüssig das Problem jetzt auf eigene Weise lösen wollte.
Richter nimmt Kontakt zur Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern auf. Er fordert vom Innenministerium einzugreifen.
Wenigstens die Geflüchteten müssen von der Wiese weg, weil das ist der Anlass, der die Leute mobilisiert. Und wenn es gelingt, diesen Anlass zu beseitigen sozusagen, dass es dann vielleicht auch gelingt, das, was hier zu erwarten ist, auch an möglicher Gewalt, dass das vielleicht noch zu verhindern oder zu minimieren wäre.
Das Innenministerium antwortet:
Wir können die nicht ins Haus reinholen, weil dann würden wir ja diejenigen, die schon registriert sind, mit denen, die noch nicht registriert sind, durcheinander bringen. Und das können wir einfach nicht machen.
Richters Erkenntnis in diesen Tagen ist:
Dieser Spruch, also wenn ein Deutscher zwischen Unordnung und Unrecht entscheiden muss, dann entscheidet er sich für Unrecht. Das ist mir hier plausibel vor Augen gekommen.
Die Situation gerät außer Kontrolle. Zwar wurden die Geflüchteten aus der ZAST evakuiert und auf andere Einrichtungen des Landes verteilt, doch nun konzentrieren sich Hass und Gewalt auf die ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeitenden nebenan. Überraschend zieht die Polizei an diesem Montag kurz vor 22 Uhr ab.
Dann sah ich, dass plötzlich keine Polizei mehr ringsrum zu sehen war. Und dass also das Gegröle auf dieser Wiese immer lauter, immer stärker wurde. Und dass die, ohne daran gehindert zu werden, Brandsätze zu werfen und über die Balkone unten in das Haus einzusteigen.
Freie Bahn für hunderte Gewalttäter. Sie werfen Steine und Molotow-Cocktails. Das Haus brennt. Die Menschenmenge vor dem Haus behindert die Löscharbeiten.
Dass hier 140 Leute, 150 Leute in diesem brennenden Haus ohne Schutz gewesen sind, das ist einfach irre gewesen.
Erst gegen 23 Uhr trifft die Polizei wieder ein. Wie durch ein Wunder überleben alle Menschen im Sonnenblumenhaus. Die vietnamesischen Vertragsarbeitenden werden in Notunterkünfte gebracht. Wolfgang Richter nimmt sich vor:
Wenn du hier rauskommen solltest, dann musst du alles dafür tun, dass die das zu verantworten haben, auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Doch es kommt anders.
Mit dem Ereignis Rostock-Lichtenhagen habe ich eine sehr starke Abwehrreaktion auch in der Stadtgesellschaft wahrgenommen,
sagt Gudrun Heinrich, Politikwissenschaftlerin an der Universität Rostock mit den Forschungsschwerpunkten politische Bildung und Rechtsextremismus.
Man kann auch sagen, ein wirklicher Diskurs, der die Verantwortung aufgearbeitet hat, hat nicht stattgefunden.
Direkt nach dem Angriff, noch 1992, hatte sich vieles auf die Frage konzentriert, wer hat Schuld? Es gibt zwei Untersuchungsberichte, sowohl auf Landes- als auch auf Kommunalebene. Hier geht es vor allem um die Verantwortung von Polizei und Politik. Was damals keine Rolle spielt? Die Perspektive der betroffenen Asylbewerber und Vietnamesen. Das bemängelt Stefanie Oster, Historikerin am Dokumentationszentrum Lichtenhagen im Gedächtnis.
Ich denke, das hat damit zu tun, dass den GewalttäterInnen gerade auch unmittelbar nach dem Pogrom viel Verständnis entgegengebracht wurde und viel versucht wurde zu verstehen, warum sie sich beteiligt haben, und dass ja eben in dieser Diskussion damals wurde das ja so verhandelt, dass eben die rassistischen Gewalttaten dieses großen Teils der Bevölkerung beweisen würden, dass eine Asylrechtsänderung notwendig wäre.
Oster pflegt auf etwa 10 Quadratmetern ein kleines Archiv mit Zeitungsartikeln, Postern und anderen Dokumenten rund um das Thema Lichtenhagen. Sie spricht von einem Pogrom. Der Begriff entstand, als Juden im zaristischen Russland verfolgt wurden. Im Zusammenhang mit den Ereignissen von Rostock-Lichtenhagen wird er öfters benutzt, ist aber auch umstritten. Worauf Oster abzielt, ist die hitzige Diskussion über eine Asylrechtsverschärfung Anfang der 1990er Jahre. CDU und FDP sind dafür, die SPD dagegen. Für eine Grundgesetzänderung braucht es im Bund allerdings eine Zweidrittelmehrheit und damit die Stimmen der Sozialdemokraten. Kurz nach der Wiedervereinigung zwischen 1990 und 1992 hatte sich die Zahl der Asyl-Erst- und Folgeanträge auf über 400.000 verdoppelt. In den Ostbundesländern fehlen Strukturen und Personal, um Geflüchtete aufzunehmen. Die Behörden sind überfordert. Hinzu kommt die allgemeine Transformationsstimmung, erklärt Oliver Plesso, Historiker an der Universität Rostock mit Schwerpunkt Erinnerungsarbeit.
Eine Zeit, wo plötzlich der Kalte Krieg vorbei scheint, wo vieles möglich scheint, wo plötzlich auch ein sehr großer Zukunftsoptimismus verbreitet wird, der dann aber sehr schnell umkippt.
Rechte Gewalt sei allerdings kein rein ostdeutsches Phänomen.
Rostock-Lichtenhagen wird sehr gerne auch oft durch die besondere Situation in Ostdeutschland erklärt. Gleichzeitig ist die Gewaltwelle zu Beginn der 1990er Jahre ein gesamtdeutsches Phänomen.
Rassistische Anschläge häufen sich in dieser Zeit und nicht alle enden so wie in Rostock, wo niemand zu Tode kommt. Bei einem Brandanschlag in Mölln, Schleswig-Holstein, nur wenige Monate nach Lichtenhagen, werden 3 Menschen ermordet. In Solingen sterben bei dem bis dahin folgenschwersten rassistischen Brandanschlag 5 Menschen mit türkischer Einwanderungsgeschichte. Das älteste Opfer ist 27 Jahre alt, das jüngste 4. Ende Mai 1993 einigt sich der Bundestag auf den sogenannten Asylkompromiss. Das Recht auf Asyl wird damit eingeschränkt. Schon im September 1992, einen Monat nach Lichtenhagen, hatte Deutschland ein Rückübernahmeabkommen mit Rumänien unterzeichnet. Für die vorwiegend rumänischen Roma, die in Rostock Asyl beantragten, wird es damit im Prinzip unmöglich, in Deutschland zu bleiben. Sie verschwinden lautlos aus dem Stadtbild. Und mit ihnen ihre Perspektive auf die Ereignisse von damals.
Die Perspektiven der in der ZAST angegriffenen Geflüchteten sind bis heute eine große Leerstelle. Und die Leerstelle wird auch seit mehreren Jahren benannt. Aber es gab bisher in unserer Wahrnehmung keine systematischen Versuche, diese Leerstelle zu überwinden und Kontakt zu den Betroffenen aufzunehmen.
Deswegen arbeitet Oster gerade an einem Forschungsprojekt, das erstmals versucht, Betroffene und Zeitzeugen in Rumänien einzubinden. Ein Punkt, der 30 Jahre nach Lichtenhagen immer noch unterbelichtet ist. Und dafür gibt es aus Sicht der Politikwissenschaftlerin Gudrun Heinrich eine einfache Erklärung.
Das sind immer Machtfragen. Also letztendlich gab es natürlich einen Diskurs, der das schon viel früher eingefordert hat, aber um städtisch Verantwortliche zu einer wirklichen öffentlichen Stellungnahme zu bringen, das ist eine Frage von Macht und Einfluss.
Ein Beispiel für frühe Forderungen. Im Oktober 1992 besetzt eine jüdische Organisation zusammen mit Vertretern des Roma National Congress die Räume der CDU-Fraktion im Rostocker Rathaus. Sie wollen die Abschiebung der asylsuchenden Roma verhindern, brachten eine Gedenktafel am Rathaus an. Auf einem Protestbanner steht Germany, don't forget history. Aber ohne Erfolg. Die Demonstrierenden müssen gehen, die Gedenktafel wird entfernt. Ein Replikat findet erst zum 20. Jahrestag wieder einen Platz am Rathaus. Auch die juristische Aufarbeitung gestaltet sich zäh. Der letzte Lichtenhagen-Prozess beginnt erst 10 Jahre nach den Ausschreitungen. Der ehemalige Ausländerbeauftragte Wolfgang Richter.
Und der Richter erklärte, ja, er hätte vorher immer wichtigere Fälle zu verhandeln gehabt.
Richter tritt damals als Nebenkläger im Prozess auf. Als kleinen Erfolg zählt er die Anklage wegen versuchten Mordes.
Weil inzwischen ein obergerichtliches Urteil vorhanden war, das sagt, wenn Brandsätze in Wohnhäuser geworfen werden, egal ob man weiß, ob Menschen drin sind oder nicht, ein Angriff mit Brandsätzen auf Wohnhäuser hat immer eine Tötungsabsicht.
Doch die drei Angeklagten müssen keine Gefängnisstrafen absitzen. Sie können wohl ohnehin nur symbolhaft für den Gewaltmob stehen und kommen mit Bewährungsstrafen davon. Die Aufarbeitung sei grandios gescheitert, so Wolfgang Richter.
Weil es eben keine Übernahme von politischer Verantwortung gegeben hat, weil auch die Verurteilung, siehe dieses Gerichtsverfahren 10 Jahre danach in Schwerin, zögerlich passiert ist, dass eben auch gerade Aufarbeitung in Polizei, in Politik, wie es dazu kommen konnte, nur sehr zögerlich war.
Es sei kompliziert, sagt Oliver Plesso von der Uni Rostock.
Rostock hadert durchaus mit seinem Gedenken. Das merkt man immer wieder, es ist ein Reibepunkt, das ist ein Problempunkt, das ist schwierig, da weiß man nicht, wie man umgehen soll damit.
Erst 2012 beginnt allmählich ein Umdenken in der Stadtgesellschaft. Denn dann seien
nach 20 Jahren auch die aktiven Verantwortungsträger überwiegend aus ihren Ämtern ausgeschieden. Das ist also praktisch eine neue Generation, unabhängig jetzt von der politischen Zugehörigkeit, die dann auch zum Beispiel nicht befürchten muss, selber dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Und so entsteht 20 Jahre nach den rassistischen Ausschreitungen auf Beschluss der Bürgerschaft eine Arbeitsgruppe Gedenken mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Sie ruft einen Kunstwettbewerb aus für ein dezentrales Denkmal, das in der Stadt entstehen soll. Zum 25. Jahrestag werden 5 Gedenkstelen eingeweiht, vor dem Rathaus, dem Sonnenblumenhaus, der Polizeidirektion, dem Sitz der Ostseezeitung und in der Nähe des ehemaligen Jugendalternativzentrums. Politikwissenschaftlerin Gudrun Heinrich hat an der Auswahl des Gedenkkonzepts mitgewirkt.
Die Idee dieses dezentralen Gedenkens war eben nicht zu zeigen, an welchen Orten ist hier etwas passiert, sondern wo sind Gruppierungen, Menschen, die Verantwortung hätten tragen sollen oder getragen haben, die in Verbindung mit diesem Ereignis stehen.
Doch die Kritiker bemängeln bereits kurz nach der Einweihung, die Betroffenenperspektive fehle erneut. Und so steuert ein privater Verein ein Jahr später eine weitere Gedenkstele bei und schenkt sie der Stadt. Die Skulptur mit dem Namen Empathie ist den Betroffenen der Ausschreitungen von 1992 gewidmet. Auch daran zeigt sich das Hadern der Stadt, sagt Historiker Plesso.
Es gibt auch, glaube ich, viele Ängste, etwas falsch zu sagen, etwas falsch zu machen. Und es gibt ganz starke Forderungen immer, ihr gedenkt nicht genug.
Immerhin hat sich eine Gruppe erfolgreich eine Stimme im städtischen Diskurs erkämpft. Die ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeitenden gründeten bald nach dem Angriff auf sie den Verein Dieng Hong.
Und das Ziel war es damals, nach diesen Erlebnissen von 1992 irgendwie eine Selbstorganisation zu haben, sich selbst zu stärken, die eigene Situation auch selbst in die Hand zu nehmen und mitzugestalten.
Sagt Susanne Düskau aus dem Vorstand von Dieng Hong. Damals sei es viel weniger um Gedenk- und Erinnerungskultur gegangen, sondern vielmehr um existenzielle Fragen.
Ich denke, das hat was damit zu tun, wie die Zivilgesellschaft damals beschaffen war und auch die Community, die waren eben in so einer absoluten Nische drin. Es ging eigentlich um existenzielle Fragen. Kann ich hierbleiben? Muss ich zurückgehen? Wo kann ich wohnen? Bin ich jetzt schon illegal?
Heutzutage wollen nur wenige vietnamesische Zeitzeugen von damals über das Erlebte sprechen. Sie kämpften anders, erklärt Teng Wen Hu, die zusammen mit Duskau im Vorstand sitzt.
Sie machen nach ihrer Art. Sie sind nicht laut zu sagen, ich bin jetzt ein Opfer, muss ihr Mann mir helfen, sondern machen sie umgekehrt. Wir helfen uns selbst.
Sie haben sich erfolgreich ein Leben in Deutschland aufgebaut. 1997 gewinnen ehemalige Vertragsarbeitende aus Vietnam die Auseinandersetzung um ihr Bleiberecht. Sie gründen Familien. Das Leben geht weiter. Die meisten wollen nicht immer wieder mit dem Ereignis in Verbindung gebracht werden, nicht immer wieder alte Traumata hervorholen.
Es gibt so viele Sachen, das haben sie auch mit niemandem erzählt. Und dann jetzt, selbst wenn man nur diese Fragen stellt, dann kocht alles wieder hoch und dann wollen sie nicht.
Doch das Schweigen der Community gestaltet die Gedenkarbeit oft schwierig. Gerade veranstaltet Dieng Hong regelmäßige Gesprächskreise, die einen Raum für Zeitzeugen und Lichtenhägener Anwohner bieten sollen. Es gäbe nur ein Problem, so Teng Wen Hu.
Wie schaffe ich das, wenn die Leute überhaupt nicht darüber sprechen? Seit 1992 haben sie irgendwie ihre Strategie zu überleben. Und es ist schwer für mich zu sagen, denn Aufarbeitung, wenn selbst sie überhaupt nicht darüber sprechen. Also wie kann ich das machen?
Während man in Rostock noch nach Antworten sucht, hat sich auch die bundespolitische Perspektive auf die Aufarbeitung rassistischer Gewalttaten verändert. Rim Alabali Radovan ist seit Februar dieses Jahres die erste Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung. Die SPD-Politikerin kam als Geflüchtete mit ihrer Familie Ende der 1990er Jahre selbst nach Mecklenburg-Vorpommern.
Wir hatten, als unser Asylantrag anerkannt wurde, die Möglichkeit, ja, uns auszusuchen, wo wir in Mecklenburg-Vorpommern wohnen möchten. Das war 1996 und die Erinnerung an Rostock-Lichtenhagen war ganz aktuell noch. Und das war auch der entscheidende Grund, warum meine Eltern gesagt haben, wir gehen nicht nach Rostock, dort ist es nicht sicher.
Ihre Erfahrungen von damals haben auch Einfluss auf ihre Arbeit heute. Gedenken und Erinnerungsarbeit sei für sie daher eine staatliche Aufgabe. Dafür hat sie sich vorgenommen,
die Betroffenen und Beteiligten selbst mit an einen Tisch zu bringen und gemeinsam zu entscheiden, wie man gemeinsam erinnert und vor allem nicht immer die Täterperspektive einzunehmen. Das hat sich nach Hanau stark auch geändert, dass man an die Opfer gedenkt und nicht immer die Täter in den Vordergrund stellt.
Gehört dazu auch, Opfer rassistischer Gewalt zu entschädigen? Darauf antwortet Alabali Radovan vorsichtig.
Die Frage, die diskutiert wird, sind Entschädigungen, aber auch die Frage, was machen wir, wenn die Angehörigen nicht mehr arbeiten gehen können, weil sie natürlich zutiefst traumatisiert sind. Die Frage natürlich der Absicherung, auch die Frage nach Renten und so weiter, wird da diskutiert.
Konkrete Pläne für solche Renten oder Absicherungen gebe es aber bisher nicht. Dagegen fordert die Antirassismusbeauftragte des Bundes einen grundsätzlichen Umbruch in der Gesellschaft beim Thema Erinnerungskultur. In Rostock arbeiten zivilgesellschaftliche Initiativen wie Dieng Hong für ein lebendiges Erinnern. Das wird auch nach diesem 30. Jahrestag weitergehen, selbst wenn es manchmal schwierig erscheint.
Wir geben nicht auf.
Das war der Hintergrund. 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Ein anderer Blick wird möglich. Eine Sendung von Antran. Redaktion Gerwald Herter.